Viele junge Praxisinhaber stellen in den ersten paar Jahren nach ihrer Niederlassung fest, dass die Praxis leider ganz und gar nicht so läuft, wie sie sich das ursprünglich mal vorgestellt hatten. Manchmal ist es auch der Steuerberater oder der Banker, der sie mit der Nase darauf stößt. Da heißt es dann meistens, ihre Personalkosten sind zu hoch oder ihr Praxisergebnis liegt unter dem des Fachgruppenschnitts. Super, aber was nützt mir diese Feststellung? Wo ist der Fehler? Was soll ich tun? Genau damit werden wir uns in der heutigen Folge beschäftigen. Wir gucken uns die 5 häufigsten Fehler bei der Niederlassung und in den ersten Jahren danach an und sprechen darüber, wie du sie vermeiden bzw. heilen kannst. Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Unternehmen Arztpraxis, dem Podcast für alle Mediziner, die ihren Aufwand in der Praxis reduzieren und das Ergebnis optimieren wollen. Mein Name ist Wolfgang Apel und ich bin seit mehr als 15 Jahren als Experte für strategisches Praxismanagement in der Beratung von Medizinern tätig. Wenn du wieder mehr Zeit für dich und deine Familie, weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Insider-Tipps sind leider nicht immer bequem, geschweige denn, dass sie dem Mainstream entsprechen. Und gerade wenn es ums Geld geht, sind Verstand und Emotion nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen. Ich bin auf euer Feedback zur heutigen Folge wirklich gespannt. Denn es ist klar, dass ich hiermit diversen Leuten gehörig auf die Füße treten werde. Egal. Los geht's mit dem auf die Füße treten. Punkt 1 der Top 5 Fehler ist das Vertrauen, das Gründer den vielen kostenlosen Beratern, die sie umschwirren, entgegenbringen. Gerade in der Vorniederlassungsphase werdet ihr von lauter netten Beratern, die ihre Beratungsleistung angeblich kostenfrei zur Verfügung stellen, umschwirrt. Viele davon kennt ihr aus dem Studium oder eurem privaten Umfeld, was das Vertrauen natürlich deutlich stärkt. Sie beschäftigen sich mit der Niederlassungsberatung, Finanzierungsberatung, Versicherungsberatung und. Das Ergebnis dieser kostenlosen Beratungen bekommen wir dann in der Regel einige Jahre später auf den Tisch, wenn es Probleme in der Praxis gibt. Was wir da zu sehen bekommen, ist teilweise haarsträubend. Da werden Finanzierungen mit Tilgungsaussetzungen gegen Fremdwährungs- und Fondspolicen abgeschlossen, ohne dass je über die damit verbundenen Risiken gesprochen wurde. Ich habe noch keinen einzigen Mediziner kennengelernt, der, nachdem er ausführlich über das, was man ihm da angedreht hatte, informiert war, nicht völlig entsetzt darüber war, welch hochriskantes Geschäft er da eigentlich eingegangen war. Oder die tolle Idee, gleich bei oder kurz nach der Niederlassung dem Praxisinhaber auch gleich noch eine privat genutzte Immobilie zu verkaufen bzw. diese zu finanzieren. Ich weiß, dass ich jetzt dem allgemeinen Mainstream widerspreche, aber eine selbstgenutzte Immobilie kannst du dir kaufen, wenn du wirtschaftlich durch bist. Sie ist bei Einbeziehung aller Kosten deutlich teurer als das Wohnen in einer gemieteten Immobilie. Viele tolle Häuser in super Gegenden, die du für 1.500 oder 2.000 Euro mieten kannst, kannst du niemals für das gleiche Geld kaufen und finanzieren. Deine erste Immobilie, die du dir kaufst, sollte sowieso keine zum selber drinnen wohnen, sondern eine zum Vermieten sein. Aufgrund der steuerlichen Vorteile, die damit verbunden sind, ist das eine interessante Geldanlage. Bevor du dich aber damit beschäftigst, sollte deine Praxis erst einmal hervorragend laufen. Und dann solltest du dich mit den Grundlagen solcher Investments vertraut machen. Sicherlich eine gute Adresse dafür ist der Harvard-Absolvent und ehemalige JP Morgan-Analyst und McKinsey-Berater Gerhard Hörhahn, vielen besser bekannt als der Investmentpunk. Zurück zu den kostenlosen Beratern. Deren Beratung ist alles andere als kostenlos. Den Preis für diese Beratung zahlst du am Ende leider eben doch, egal ob durch zu teure, zu risikoreiche oder nicht zielführende Produkte. Ich weiß, dass das jetzt harter Tobak ist und es ist mir klar, dass einige dieser Leute wahrscheinlich auch Studienkollegen und Freunde von dir sind. Den kann man doch aber wohl trauen, oder? Grundsätzlich ja. Die wollen dich ganz sicher nicht übervorteilen. Der Haken ist nur, die wissen teilweise selbst nicht um alle Risiken. Ihr Wissen haben sie ja durch Schulung des jeweiligen Anbieters, den sie als Vermittler vertreten. Und so blöd sich das vielleicht anhört, guter Wille und Ehrlichkeit allein reichen eben nicht aus, um einerseits alle Risiken erkennen zu können und andererseits einen relevanten Marktüberblick zu haben. Jetzt müssen wir mal kurz einen Ausflug in die Juristerei machen. Da gibt es nämlich einen gewaltigen Unterschied zwischen einem Berater und einem Vermittler. Letzterer tritt gegenüber dem Interessenten selbstständig auf und wird bei erfolgreicher Vermittlung von seinem Auftraggeber per Provision bezahlt. Er ist dem Kunden, also dir gegenüber, nicht zur Information über bessere oder risikolosere Angebote verpflichtet. Beim Berater hingegen stehen fachkundige Beratung und Bewertung der Angebote im Mittelpunkt. Er ist gesetzlich zu Wahrheit, Klarheit, Vollständigkeit und Richtigstellung verpflichtet. Und das Wichtigste, dafür haftet er dem Kunden gegenüber. Damit dürfte klar sein, wieso eine wirkliche Beratung, wo es ausschließlich um deine Interessen geht, niemals kostenlos sein kann. Okay, aber was ist mit der Bank? Die haften doch schließlich auch, oder? Grundsätzlich schon. Eine solche Bankenhaftung kann beispielsweise dann entstehen, wenn im Rahmen der Finanzierungsberatung fehlerhafte Auskünfte gegenüber dem Kunden gemacht wurden. Das ist aber ehrlich gesagt eher nicht zu erwarten. Das Problem besteht eher darin, dass die Bank natürlich nicht zur Bewertung ihres Angebots verpflichtet ist. Also der Frage, ob es für dich vielleicht nicht deutlich sinnvoller wäre, ein anderes Angebot einer anderen Bank anzunehmen. Dazu passt ganz wunderbar, dass die Stiftung Warentest die Kreditberatung bei Banken unter die Lupe genommen hat. Das Ergebnis war erschreckend, denn von 21 geprüften Instituten erhielten 7 Darlehensgeber lediglich die Note ausreichend oder schlechter. Ups, okay. Was kannst du nun tun? Beiße in den sauren Apfel und gib Geld für einen echten Berater aus, der dich in diesen Dingen begleitet und berät. Er sollte unabhängig sein, also weder Tochtergesellschaft einer Bank oder eines Softwareherstellers sein, nachweislich über eine solide Expertise in diesem Bereich verfügen und auf eine mindestens 10-jährige Berufserfahrung zurückblicken können. Dann kannst du erwarten, dass er sowohl über einen soliden Marktüberblick verfügt, als auch die Erfahrung hat, um zu wissen, worauf es zu achten gilt. Bleibt die Frage, wo du den findest. Das ist jetzt schwierig für mich objektiv zu beantworten, denn natürlich muss ich an dieser Stelle meinen eigenen Hut in den Ring werfen. Aber mir fallen genügend Kollegen ein, die ich sehr schätze, und die du zum Beispiel über deren Veröffentlichungen in den medizinischen Fachzeitschriften findest. Verschiedene Kollegen, die auf den Dentalmarkt spezialisiert sind, verfügen auch über einen eigenen Podcast, wo du dir ein erstes Bild machen kannst, um zu entscheiden, wer am besten zu dir passt. Punkt 2, der Top 5 Fehler bei der Niederlassung und in den ersten Jahren danach, ist sicherlich der fehlende realistische Liquiditätsplan vor der Unterschrift des Praxiskaufvertrages und des Darlehensvertrages bei der Bank. Sicherlich einer der häufigsten Gründe, weshalb Praxisinhaber sich in den ersten Jahren nach der Niederlassung an uns wenden, ist, dass sie nicht mehr wissen, wovon sie ihre Mitarbeiter, die Miete und sich selbst bezahlen sollen, weil schlicht und einfach viel zu wenig Kohle reinkommt. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig. Das Problem an sich ist aber immer das gleiche. Sie sind völlig blauäugig in die Selbstständigkeit gegangen, haben sich auf die Schulter klopfenden »Das wird schon werden«, »Das schaffst du schon« Zurufe der Praxisvermittler, der Darlehensvermittler, der Praxiseinrichter und ich weiß nicht wem noch alles verlassen, anstatt sich mit dem oben bereits erwähnten fachkundigen Berater hinzusitzen und einen richtigen Liquiditätsplan zu machen. Ich meine jetzt nicht diese Pseudo-Liquiditätspläne der Banken und Finanzierungsvermittler, in denen es immer nur Sonnenschein und vergessene Risiken gibt, in denen Praxen weder Geld für Personalmarketing noch für Kommunikation benötigen, in denen die Zuweiser, die Privatpatienten und geeignete Bewerber ganz von alleine kommen und Mitarbeiter niemals die Praxis verlassen. Nein, die meine ich wirklich nicht. Ich meine eine echte Liquiditätsplanung. Eine, die nicht nur aus der erhofften Umsatzentwicklung besteht, die als realistisches Szenario dargestellt wird, sondern eine, die auch ein Worst-Case-Szenario beinhaltet, das den Praxisgründer auf die Risiken hinweist, die in der Selbstständigkeit bestehen und ihm deutlich macht, dass Work-Life-Balance mit 20 Wochen Arbeitsstunden manchmal eben mit der unternehmerischen Herausforderung einer Arztpraxis nicht so wirklich vereinbar ist. Damit wir uns richtig verstehen. Ich halte es auch in unserer heutigen Zeit für absolut sinnvoll, sich als Arzt niederzulassen. Aber man muss sich vorher mit allen Aspekten der Selbstständigkeit beschäftigen und sich fragen, ob man dafür geeignet ist. Ich kenne inzwischen doch einige Ärzte, die bestimmt fantastische Mediziner sind, aber als Unternehmer völlig ungeeignet. Das aber sollte man vor der Niederlassung klären. Die Erstellung eines ernstzunehmenden Liquiditätsplans kann dabei ein sehr nützliches Hilfsmittel sein. Die verschiedenen Szenarien lassen den niederlassungswilligen Kollegen unterschiedliche Situationen und deren Auswirkungen bereits vor seinem geistigen Auge durchleben. Dabei kann er schnell erkennen, ob die Selbstständigkeit für ihn wirklich der richtige Weg ist. Und wenn er, was ich hoffe, diese Frage mit Ja beantwortet, wird ihm der nächste Fehler ganz sicher nicht passieren. Denn Punkt 3 der Top 5 Fehler bei der Niederlassung und in den ersten Jahren danach sind zu hohe privat veranlasste Kosten. Gestatte mir ein ganz aktuelles Beispiel dazu. Mich rief vor ein paar Tagen ein hilfesuchender Praxisinhaber an, der vor ein paar Jahren eine Einbehandlerpraxis übernommen und von der Kasse noch einen zweiten Sitz dazu bekommen hatte. Er ließ die Praxis, die er nun gemeinsam mit seiner Frau betreiben wollte, sehr schön renovieren und technisch auf den Stand der Zeit bringen, sodass am Ende eine Finanzierungssumme von 500.000 zusammenkam. Naja, und damit das Arztehepaar nun auch standesgemäß wohnt, haben sie sich schnell noch eine Eigentumswohnung für 600.000 Euro gekauft. Alles zusammen ergab sich dann eine monatliche Annuität von sage und schreibe 6.000 Euro. Sorry, völlig unabhängig von dem, was jetzt gleich noch folgt. Wie bitte kann man sich als halbwegs vernünftiger Mitteleuropäer gleich zu Beginn seiner Selbstständigkeit einen solchen Klotz ans Bein binden und sich damit so unter Druck setzen? Aber es kommt, wie zu erwarten war, noch besser. Die Praxis erlebte nicht den erhofften Umsatzanstieg, sondern ganz im Gegenteil. Der Patientenbestand wurde in kurzer Zeit halbiert. Eine Situation, die bei einer Praxisübernahme keine Seltenheit ist, wenn auch nicht gleich in dieser Dimension. Nun kam das Kartenhaus natürlich ins Wanken. Mit der Bank wurde eine vorübergehende Reduzierung der monatlichen Rate auf 4.000 Euro vereinbart. Aber das reichte natürlich auch noch nicht und somit musste die erste Helferin entlassen werden. An diesem Punkt rief der Praxisinhaber bei uns an und bat um Hilfe. Es war ihm bewusst, dass er unbedingt etwas dafür tun musste, um mit der Praxis in die Sichtbarkeit zu gelangen und so neue Patienten akquirieren zu können. Nur leider war dafür kein Geld da, um so etwas zu bezahlen. Da es bekanntlich weder bei Google noch bei Facebook und Instagram Werbung für null gibt und auch die örtliche Zeitung keine Werbeplätze verschenkt, war mein Vorschlag, umgehend in den Krisenmodus zu schalten und ohne Vorbehalte alles auf den Prüfstein zu stellen, was eventuell zu Einnahmen führen könnte. Dazu gehörte für mich auch die Frage, warum denn in dieser Situation beide Ehepartner in der Praxis sitzen und auf Patienten warten, statt dass einer vorübergehend als angestellter Arzt im Krankenhaus oder bei einer anderen Praxis arbeitet. Außerdem fragte ich, ob es denn vielleicht Vermögensgegenstände gäbe, also Schmuck, Uhren oder Kunstwerke, die man zu Geld machen könne. Diese Frage war für den gerade untergehenden Praxisinhaber aber wohl eine Nummer zu viel, denn er antwortete mir, dass wir wohl unterschiedliche Vorstellungen von dem hätten, was Hilfe sei. Damit wird er wohl recht haben. Ich verstehe darunter Hilfe zur Selbsthilfe. Und zwar auch dann, wenn dies für den Betroffenen den vorübergehenden Ausstieg aus der Komfortzone bedeutet. So weit, so gut. Was lernen wir daraus? Halte deine privaten Kosten gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit auf einem Minimum. Du brauchst weder ein Haus noch ein neues Auto, nur weil du jetzt Praxisinhaber bist und die Bank es dir einfach finanzieren würde. Weit intelligenter als viel Geld auszugeben, ist es, Rücklagen zu bilden. Und zwar privat sowie geschäftlich. Wenn es dich interessiert, wie man finanzielle Engpässe meistert und ein Vermögen aufbaut, empfehle ich dir das Buch von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Diesen Spiegel-Bestseller sollte wirklich jeder Praxisinhaber gelesen haben. Punkt 4, der Top 5 Fehler bei der Niederlassung und in den ersten Jahren danach ist die Unkenntnis über die KPIs, die Key Performance Indicator, der eigenen Praxis. Ich habe in diesem Podcast schon oft über die Bedeutung des Kennzahlenmanagements für Praxisinhaber gesprochen. Viele sind leider erst bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn die Praxis nicht so läuft, wie sich der Inhaber das vorstellt. Das ist okay und hilft. Deutlich schlauer aber ist es, sich ab Beginn jede Woche eine Stunde mit den eigenen Zahlen zu beschäftigen und ein solides Kennzahlenmanagement aufzubauen, das dir den sicheren Weg zum Erfolg weist. Und natürlich kann ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen, dich auf unsere Mastermind zu diesem Thema hinzuweisen. Dort bauen wir gemeinsam mit dir in 12 Monaten ein perfektes System auf, mit dem du deine Praxis mit minimalem Aufwand sicher in die Zukunft führen kannst. Wenn dich das interessiert, schick mir eine Mail oder ruf mich einfach kurz an, dann erhältst du alle weiteren Informationen. Tja, und der 5. und letzte der Top 5 Fehler bei der Niederlassung und in den ersten Jahren danach ist mangelnde Führungskompetenz vieler Praxisinhaber. Dieser Punkt wird meiner Meinung nach völlig unterschätzt. Ich glaube nicht daran, dass man als Führungskraft geboren wird. Richtig führen will gelernt sein. Eine erfolgreiche Praxis braucht einen Inhaber als Führungskraft, der sowohl die Ziele des Unternehmensarztpraxis im Blick hat, als auch sein Team motiviert führt. Durch deine Vorbildfunktion prägst du mit deinem Führungsverhalten die Unternehmenskultur deiner Praxis. Die wiederum entscheidet mit darüber, wie effizient deine Mitarbeiter sind und wie interessant deine Praxis für potenzielle Bewerber ist. Tja, und natürlich kommt jetzt wieder die berechtigte Frage, wie bitte kann man das lernen? Da gibt es wirklich diverse interessante Konzepte. Wenn du bei Google einfach mal Führungsseminare eingibst, wirst du schier erschlagen von den unterschiedlichsten Angeboten. Da durchzusteigen und das endlose Angebot gemäß deinen Wünschen und Interessen zu filtern, ist sicherlich eine Aufgabe, die einige Zeit in Anspruch nimmt. Wenn du schneller und unkomplizierter zum richtigen Ergebnis kommen willst, hilft dir unsere Trainerin Elli Lessmann gerne dabei, das richtige Angebot für dich zu finden. Womit wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge sind. Wenn du Ellis Know-how zu Führungstrainings anzapfen möchtest oder noch Fragen zu anderen Themen hast, ruf mich gerne an oder schick mir eine E-Mail an w.apel@medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und dabei besprechen, wie wir dich am besten unterstützen können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst du auch auf die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Folge verfügbar ist. Natürlich würde ich mich freuen und es auch als kleines persönliches Dankeschön verstehen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, um wieder mehr Zeit für sich und ihre Familie, weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg zu haben. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und diesen mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.